Hallo Klickenabendler, wir haben uns mal wieder zu einem Podcast zusammengefunden. Wir sind in diesem Fall der Andreas.
Die Berna, die Niki
Und der Mario.
Wir waren zusammen auf dem Herner Spielewahnsinn, beziehungsweise wir waren, glaube ich, schon, wir waren Freitagabends da und sind besonders geblieben. Mario und Niki waren nur samstags da und haben uns mal den Event mal wieder angeguckt. Beziehungsweise wir sind ja eigentlich jedes Jahr da. Ich glaube, Bernhard und ich sind jetzt seit dem sechsten Jahr oder sowas in Folge da.
Weiß ich nicht genau, aber ja, schon relativ lange.
Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, Mario und Niki kommen aber auch schon jetzt seit 2 oder 3 Jahren.
Drei müssen es mittlerweile sein, genau. Ja, mindestens. Ich glaube, ja, drei müssen es sein.
Also
Ja, es macht schon, ist schon ein launiger Event, ja.
im Großen und Ganzen ist natürlich relativ wenig los im Verhältnis jetzt zu Essen oder zu uns sonstigen großen Veranstaltungen. Das Tolle ist aber, gerade weil da halt nicht so überlaufen ist, kann man halt viele Sachen spielen und sich viel angucken und tatsächlich das Who is Who ist tatsächlich da. Wobei ich tatsächlich ein paar Leute vermisst habe dieses Jahr. Peter Eggert war nicht da, Viktor haben wir auch nicht gesehen von Eggert. Mac Gerz war tatsächlich dieses Jahr nicht da. Das heißt, wir konnten keinen neuen PD-Verlag Proto in Herne spielen und keine neuen Eggert Protos, was wir dann in Mallorca und auf dem Book-Event von Heidelberg sicherlich nachholen werden. Aber der Rest war, glaube ich, sonst die üblichen Verdächtigen. Oder?
Die die letzten Jahre da waren, waren, also bis auf die jetzt, die du genannt hast, waren wieder da. Ja. Und Uli.
Und Uli, ja, und es war ein Tag, waren drei Autorentische da, die einzelne Protos gezeigt haben. Wer sei auf jeden Fall schon seit Jahren da ist, seit wir vor uns schon und seitdem immer da ist, ist der Uwe Rosenberg, der immer seine Protos dabei hat. Ich glaube schon für die nächsten 3 Jahre so ungefähr. Immer gefühlt, wenn denn zumindest im Kopf. Ja, gibt es sonst noch was Spontanes über den Event zu sagen? Wir sind Samstag noch immer zusammen essen in der großen Gruppe. Waren wir auch diesmal wieder zu 15 zusammen mit Pegasus-Supportern, mit dem Daniel Starnke, mit dem Matthias. Wie wird sein Nachname ausgesprochen?
Notch.
Notch von What's Your Game. Und mit noch zwei Belgiern war auf jeden Fall auch wieder lustig und ich war satt ohne Ende. Ich glaube, der Rest aber auch.
Und der Wolf vom Lookout darf man nicht vergessen.
Stimmt, Lookout war zumindest auch mit einem Supporter vertreten, der Wolf. Ja. Ja, das ist auch ein Standard. Das gibt es, glaube ich, auch irgendwo. Bei Facebook gibt es ein Bild davon. Da gehen wir auch jedes Jahr hin. Da freuen wir uns auch jedes Jahr drauf. Aber kommen wir zu den Verlagen. Was haben wir denn angeguckt? Asmodee sehe ich gerade bei A, weil Abacus hatte leider kein Proto da. Asmodee hatte ein paar Protos da. Die haben wir uns angeguckt. Und wir haben uns ein fertiges Spiel, haben wir auch gespielt, ne? Und zwar das Splendor. Das wollte ich unbedingt spielen, weil ich von zwei, drei Leuten in der Szene gehört habe, das wäre so gut. Und das hatten wir eine Runde gespielt. Um was geht's denn in Splendor, Mario oder Niki?
Das ist ein Sammelspiel, also ein einfaches Familienspiel. Es geht quasi darum, verschiedene Farben, Pokerchips sind das oder sowas ähnliches wie Pokerchips zu sammeln. Und mit Kombinationen aus diesen Farben kann man dann Karten kaufen und die Karten bringen dann halt Punkte für die Endwertung oder zusätzliche Rohstoffe. Also eben jene Farben, mit denen man dann die Karten kauft. Das heißt, ich habe dann kein Einkommen, aber ich kann das immer wieder verwenden, um dann weitere Karten zu kaufen. Also so kumulative Effekte. Gibt es noch so für noch ein paar Sonderkarten, wo man dann eben diese gesammelten Karten mit den Rohstoffen quasi haben muss, damit man dann da auch nochmal Punkte kriegt. Also wie gesagt, überschaubarer Regelumfang. Ich habe bei Spieletech geschrieben, einfaches Sammelspiel, aber ohne großen Firlefanz drumherum, Tatsache mal so. Also das ist halt nichts, es ist genau das, was es sein soll. Und deswegen funktioniert es auch ziemlich gut. Hat Spaß gemacht, ist für mich jetzt allerdings kein Highlight, aber auch jetzt sind wir auch nicht so die Zielgruppe dafür. Also für den geneigten Familienspieler ist das sicherlich ein gutes Spiel.
Ja, rein, also das Material fand ich auch top. Also ich fand die Chips fand ich echt schön, weil es ja auch echte Pokerchips im Prinzip waren, beklebt oder extra für das Spiel hergestellt. Was wir ein bisschen störend fanden, wenn jetzt schon Mario dabei ist, Mario ist ja unser Farbblinder bei uns Vieren, das war nicht ganz so perfekt gelöst. Ne? Ich glaube, die hätten theoretischerweise unten, wo die Kosten der Karten dastehen, die stehen ja in verschiedenen Edelsteinen drauf, hätten sie immer dieselbe Reihenfolge machen können. Dann wäre es für dich ideal gewesen. Wäre eine Kleinigkeit gewesen.
Jo, die Reihenfolge, also es war glaube ich immer rot schon vor grün, aber man hätte es einfach an der Seite so machen können, auf den Karten, was es kostet, fixe Stellen sozusagen. Also dann lasse ich halt, wenn das zweite nicht dabei ist, ist da halt eine Lücke an der Stelle.
Genau, rot.
Das macht es für mich dann halt zum Zuordnen immer. Ja. Hätte es leichter gemacht, aber es war auch so ohne Probleme spielbar. Da gibt es deutlich schlimmere Spiele, wo es halt gar nicht geht oder nur sehr schwer. Das war hier schon im Rahmen des Machbaren für mich.
Ja, das ist schön. Ja, Niki, du fandest es auch gut?
Ja, ich will noch mal kurz einhaken, zumal auf den Karten ja oben auf der Ecke ja schon die Edelsteine unterschiedliche Formen hatten, entsprechend ihrer Farbe. Dann hätte man das in die Kosten halt eigentlich vielleicht mit einfließen können.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Redaktionell hätte man das dran denken können, das haben sie wahrscheinlich einfach nur vergessen, so wie es aussieht.
Ja, so an sich das Spiel fand ich eigentlich ganz okay. Ich habe voll abgelost, weil ich mich irgendwie nur auf Punktekarten konzentriert habe und nicht auf die billigen, die mir dann zusätzlich aber auch Rohstoffe wiedergeben. Und deswegen war ich hier voll der Loser bei dem Spiel. Und der Andi hat mir eine Runde vorher eine Karte weggeschnappt, sonst hätte ich auch noch ein paar Punkte mehr gemacht.
Hätte man sehen können, wenn man hingeguckt hätte, dass ich auf dieselbe Karte spiele?
Ja. Hätte Fahrradkette.
Ja. Nee, aber ich denke auch, das ist ein Spiel, das kann man auch beim Spielen erklären. Man braucht eigentlich gar nicht alle Details von vornherein erklären. Wenn man spielt, kann man sagen, entweder du nimmst zwei von einem Stapel oder du nimmst drei verschiedene. Und wenn es weniger als vier sind, dann geht das nicht und du musst das bezahlen und wir legen jetzt einfach mal los. Das wäre so ein Einleitungssatz und man kann es eigentlich dann schon losspielen, ohne dass man erstmal Details so viel verrät.
Ja. Das stimmt, die Einstiegshürde ist echt niedrig gewesen. Also man ist recht fix in dem Spiel drin und legt sofort los. Und das haben wir ja dann auch bei dem zweiten Spiel gemerkt. Als wir zum zweiten Spiel gewandert sind, haben sich ja zwei andere an den Tisch gesetzt. Und da die Supporter gerade beschäftigt waren, weil Asmodee hatte, glaube ich, fünf oder so verschiedene Spiele und nur drei Supporter, dann haben... hat der Andi nämlich den Zweien das Spiel erklärt, während wir auf den Supporter gewartet haben. Also von daher recht schnell erklärt, flottes Spiel, also von daher ganz okay.
Habe ich mich ja wieder zum Thema spontan erklärt. Ja. Man will ja nicht so sein. Nachbartisch, wo wir uns direkt hingesetzt haben, nach der Partie, da haben wir tatsächlich jetzt ein Proto gespielt. Und zwar ein Spiel von Liebe Lutt, glaube ich, ist der Verlag. Ne?
So, meine schon.
Meine auch. Das ist auch der Verlag, der auch Seasons rausgebracht hat zum Beispiel. Da haben wir uns den neuen Proto angeguckt und zwar hieß der Looney Quest. Soll zu Essen rauskommen, hatte ich auch schon mal irgendwo was drüber gehört und wir dachten einfach, auch jetzt ist der Tisch frei, setzen wir uns hin und spielen es mal. Um was geht's denn da?
Ja, ehrlich gesagt ist das ein bisschen schwierig zu erklären. Also eigentlich, das Spiel ist super einfach, aber um jetzt zu erklären, was man macht. Also man hat so ein Brett in der Mitte liegen, auf dem ein Level ist. Und sieht eher aus wie so ein Computerspiel. Und man versucht halt bestimmte Tokens einzusammeln, aber Bomben zum Beispiel zu vermeiden oder Gegner abzuschießen. Und alle schauen auf diesen Plan in der Mitte und alle haben vor sich so einen gleich großen, transparenten Plan liegen und versuchen dann die Aufgabe vor sich zu malen. Also wenn man zum Beispiel abschießen muss, malt man auf seine transparente Folie da Punkte drauf und hofft und legt sie dann auf den Originalplan und hofft, dass man die Punkte genau dort gemacht hat, wo die Gegner stehen. Oder manche Aufgaben sind auch, man muss vom Start ins Zielfeld. Dabei versucht man natürlich, die Bonusfelder irgendwie abzugrasen, aber Bomben zu vermeiden. Und dann malt man halt eine Linie vom Start ins Ziel und hofft, man hat gut gemalt, sodass man halt, ja, den Weg gut entlang läuft, ohne dann halt volle Kanne gegen die Wand zu rennen oder auf eine Bombe drauf zu laufen.
Ja, oder man umkringelt Gegenstände. Ah ja, genau. Man kann verschiedene Marker einsammeln, die einem positive Aspekte bringen oder den anderen negative Aspekte. Und wenn man aus Versehen auf eine Bombe kommt, kriegt man auch was Negatives mit. Hat mir persönlich sehr gut gefallen, ist bei mir ein Pflichtkauf, also steht bei mir auf der Kaufliste, und zwar as soon as possible. Was, glaube ich, sehr viel heißt, was ich davon halte. Ich fand es eine super, super, duper Gaudi. Ist aber ein Partyspiel.
Ja, also ich fand es auch richtig super, obwohl ich total abgelost habe. Ich habe irgendwie sämtliche Mauern und Bomben mitgenommen. Aber ich fand es auch wirklich richtig gut. Es war sehr spaßig. Also sie hatten jetzt als Proto nur 6 Level da. Ich glaube, im Endeffekt sollen es 21 oder so werden. Also
doppelseitig bedruckt.
Ja, also von daher ist dann auf jeden Fall genug Abwechslung drin. Ja, ein bisschen schade finde ich, dass sie den Schwamm nicht mehr, also der Schwamm, der im Proto drin war, der war der absolute Knaller. Ja, wir haben gehört, dass er eventuell nicht reinkommen soll. Daran könnten wir doch noch mal einen Appell machen. Bitte den Schwamm reinmachen.
Lieber 2 Euro teurer und den Schwamm rein, bin ich auch dafür. Was halten unsere anderen 2 vom Spiel?
Also der Mario hat bei Spielecheck als letzten Satz geschrieben, ab auf die Kaufliste, Ausrufezeichen. Das sagt doch schon alles. Nee, also wir fanden es auch durch die abwechselnden Level oder Szenen, wie man es nennen mag, super. Und ich, mir gehalt halt auch der Effekt Spaß gemacht, von wegen, dass du quasi in Anführungszeichen blind auf deinem Tableau halt malst und das dann transparent auf den Plan halt legst. Und es ist echt lustig, wo man plötzlich landet und denkt, man hat irgendwas getroffen und man ist Meilen davon entfernt.
Das war das zweite Asmodee-Spiel, was wir gespielt haben, beziehungsweise das Liebe Lutz-Spiel in dem Fall. Und am Asmodee-Stand war auch noch ein dritter Prototyp, das Piratenspiel von der zweiten Neuheit von Space Cowboys Verlag. Das war Splendor, war ihr erstes Spiel. Und das wird jetzt das zweite Spiel. Wie war da der Name
nochmal? Blackfield.
Black Fleet, genau, richtig. Ist ein Piratenspiel, hat einen sehr großen Plan gehabt. Zielgruppe eindeutig Familien. Die Schiffe sind sehr schön in 3D modelliert. Man hat 2 verschiedene Schiffe gehabt. Ein normales, um Aufträge zu erfüllen, und ein Piratenschiff, um die anderen zu überfallen. Und es hat Metallmünzen gehabt, der Proto. Wir gehen davon aus, auch das fertige Spiel Metallmünzen haben wird. Und einige Karten, die sehr schön illustriert waren in einem sehr knuddeligen Look. Also rein vom Aussehen her und Material konnte man schon mal nichts sagen. Haben wir uns auch hingesetzt und haben uns das erklären lassen. Die Regeln sind ziemlich simpel. Man spielt eine Karte und die Karte sagt im Prinzip, wie viel man die neutralen Schiffe bewegen kann, die eigenen Schiffe und das eigene Piratenschiff. Und man darf dann manchmal noch eine blaue oder 2 blaue Karten ziehen, die wiederum Sondereigenschaften sind, nochmal Sonderzüge. Und was man macht, ist, zu verschiedenen Inseln zu fahren, lädt die Güter auf und lädt sie wieder woanders ab. Je nachdem, an welche Insel man sie abgibt, kriegt man unterschiedlich viel Geld, meistens 2 oder 3 Münzen pro Gut. Und wenn man mit dem Piraten die anderen überfällt, kann man den auch wieder vergraben. Also wenn man sie überfällt, kriegt man auch einen Holzcube ab und den kann man woanders vergraben und das bringt einem auch wieder Geld. Und man kann auch gleichzeitig die neutralen Schiffe benutzen, um die Piraten zu überfallen und die zu versenken. Das bringt einem Geld. Ja, und das macht man über einen gewissen Zeitraum darüber hinaus. Und wenn man genug Geld zusammen hat, kann man sich eine von 4 Verbesserungen kaufen. Eine bringt einem was für den Verkauf, eine fürs Schiff, eine für die Bewegung und eine generell. Und man wird damit also immer besser und schneller und kann leichter überfallen und transportieren und mehr Geld bekommen. Und hat man irgendwann mal so viel Geld, dass man alle 4 aufgedeckt hat, kann man die letzte Karte kaufen. Und dann geht das Spiel noch eine Runde. Und wer die letzte Karte aufgedeckt hat, also alle 5 Karten dann im Prinzip, der kann überhaupt gewinnen. Und wer dann das meiste Geld hat, der hat gewonnen. Das ist ein sehr, sehr simples Piratenspiel. Hat mich ein bisschen so von der Art vielleicht an Jamaika damals mal erinnert, wobei es kein Rennen in dem Sinn war. Aber ähnlich vom Regelsystem, man kommt sehr leicht rein. Fand ich ganz nett. Ich bin da jetzt vielleicht nicht ganz die richtige Zielgruppe. Das Material war schön. Mir war das allerdings zu, genauso wie, glaube ich, die anderen mir demnächst zustimmen werden, zu repetitiv, habt ihr, glaube ich, als Wort verwendet. Also man hat zu oft dasselbe gemacht und dafür war das Spiel vielleicht ein Ticken zu lang. Allerdings muss ich dazu sagen, ich war noch etwas müde, als wir das gespielt haben. Das heißt, ich habe nicht unter optimalsten Bedingungen einen Prototypen gespielt.
Ja, also ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass das für Familien sehr spaßig ist. Also die Schiffe sind wirklich schön und da mit seinen Schiffchen drüber und dann die Güter einzusammeln, die man dann tatsächlich auf sein Schiff platziert. Ich glaube schon, dass das durchaus für Familien seinen Reiz hat. Ich gebe zu, für viele Spieler würde ich dem Andi zustimmen, da fand ich es auch etwas repetitiv, aber ich glaube, Familien stört das nicht.
Mario, Niki?
Ja, also wenn das Material dann so bleibt, wie es jetzt ist, also mit dem großen Plan und den Schiffen, ist der Aufforderungscharakter natürlich dann schon immens, weil es macht dann einiges her. Also nicht nur so ein kleiner Spielplan, sondern wirklich, also größer als die normalen so. Und ja, also anhand deiner Erklärung es ist ja eigentlich so, dass man immer wieder unterschiedliche dieser blauen Karten, diese Aktionskarten da, die machen ja schon viel anders eigentlich. Und auch die Schiffsausbauten, die du erwähnt hattest, die sind ja auch bei jedem Spieler anders. Also, und auch dann zu demzufolge in jeder Partie dadurch ist es eigentlich abwechslungsreich, aber ich fand es auch am Anfang ziemlich gut. Also es hat gut angefangen und wenn man dann die ersten Verbesserungen dann hat, dann macht man ein bisschen was anders als der Rest, aber hinten raus zog sich's dann. Aber wie gesagt, das kann natürlich auch sein, das war das letzte Spiel an dem Abend für mich. Ich war dann da relativ müde, vielleicht waren wir alle einfach nur müde und deswegen haben wir das dann so wahrgenommen. Ich glaube, wir sollten das dann auf jeden Fall, wenn es nochmal raus ist, dann nochmal im wachen Zustand spielen. Aber angucken kann man sich auf jeden Fall. Hat was hergemacht, ja.
Ja, Wachzustand sollte immer dazu berechnen. Es kann ja passieren, dass wir da alle ein bisschen down waren. Also wir waren gefühlt zumindest alle auch müde, das stimmt. Dann war das, glaube ich, schon, was wir am Franzosenstand sozusagen gespielt haben, also beim Asmodee-Vertrieb. Das waren die Protos, die wir uns angeguckt haben, die da vor Ort waren. Was haben wir uns noch angeguckt? Wir haben einen Verlag, da wart ihr nur ganz am Anfang mit dabei, Feuerlandspiele. Die haben die Neuheit für Essen vorgestellt, aber die dauert halt spieltechnisch 2 Stunden und da war der Tag im Prinzip schon rum. Und das haben Berner und ich uns dann am Sonntag angeguckt. Das haben wir auch auf Video aufgenommen. Da gibt es dann ein kleines Interview zwischen Uwe, mir und Frank. Und dann auch eine komplette Spielerklärung mit mir und Uwe und noch einen kleinen Friesen-Quiz zwischen mir und Uwe. Auch als extra.
Ostfriesen-Quiz,
ja. Ich habe ihn da noch ein bisschen gelöchert, wenn ich schon die Chance hatte. Wir haben auch viel dabei gelacht. Das Spiel heißt aktuell und wird wahrscheinlich auch so heißen: Aller Erde. Und ist ein Zwei-Personen-Spiel und dauert ungefähr 120 Minuten. Wobei die beiden gesagt haben, wenn man es schon kann, müsste es auch knapp in der Stunde, vielleicht einen Tick mehr als eine Stunde gehen. Und ist ein reines Worker-Placement-Spiel. So wie man ein Uwe-Spiel kennt, das heißt, es handelt sich um ein recht komplexes Spiel mit verschiedenen Rohstoffen, mit verschiedenen Gebäudeaktionen, mit verschiedenen Zielen und natürlich auch mit dem Zwang zu ernähren. Man hat 4 Aktionssteine und setzt immer einen Stein ein und führt diese Aktion aus, danach ist der andere am Zug. Das Schöne ist bei dem Spiel, es gibt 2 Jahreszeiten, nämlich Sommer und Winter. Was der Uwe mit den anderen 2 Jahreszeiten gemacht hat, weiß er nicht mehr so genau. Auch seine Kinder fanden das etwas komisch und haben nachgefragt, warum es beim Uwe nur 2 Jahreszeiten gibt. Das ist aber so. Das muss er seinen Kindern dann mal irgendwann mal anders erklären. Das Schöne ist, man hat eine linke und eine rechte Seite. Die linke ist Sommer, die rechte Winter. Und ich darf eigentlich, wenn wir im Sommer sind, nur Sommeraktionen machen. Aber ich darf mit einer Aktion, darf ein Spieler von uns auch eine Winteraktion machen. Aber nur einer von uns. Und wenn das der Spieler macht, dann ist er auf jeden Fall nächste Runde nicht Startspieler. Das heißt, das bestimmt den Startspieler, hat aber den Vorteil, dass man vielleicht mal eine Aktion machen kann, die aktuell sonst nicht gehen würde. Das ist so designt, dass die Sommeraktionen mehr bautechnischer Natur sind und mehr auch zum Sommer passen, dass man sich auf den Winter vorbereitet. Und die Winteraktionen sind eher die Sachen, die man im Drinnen macht und sich dann sozusagen auf den Sommer dann vorbereitet. Ja, ansonsten ist es ein typisches Rohstoffspiel, das heißt, es gibt Getreide, es gibt Torf, es gibt, wie heißt das, was ich mir nicht merken konnte? Flachs, genau, es gibt Flachs, es gibt Nahrung, es gibt Kühe, Pferde und Schafe, die sich auch vermehren, die man verwenden kann, die man verkaufen kann, die man zum Metzger bringen kann. Alles mögliche in der Art, verschiedenste Gebäude. Man muss darauf achten, dass man Wägelchen baut. Mit den Wägelchen tut man wiederum Sachen ins Ausland, in die verschiedenen Friesenstädte liefern. Mit den Wägelchen tut man auch Holz transportieren, das dann aufgewertet wird zu besserem Holz. Also es gibt auch verschiedene Aufwertungen. Das Tolle daran finde ich, dass die Blättchen tatsächlich so schön bearbeitet sind, dass sobald man die auf den Wagen legt, dreht man sie einmal um. Und da gab es dann zum Beispiel als Blättchen Leder. Und dann dreht man das sofort um und dann sieht man sofort eine super schöne Lederjacke mit Lederschuhen. Und bei dem Stoff sieht man dann sofort ein schönes Stoffhemd. Das fand ich optisch wirklich super gelungen. Sieht man auch im Video. Also rein von den Zeichnungen, Illustrationen. Das ist ein Dennis Lohausen sehr gut gelungen. Und es sind noch nicht die ganz finalen Grafiken. Das sieht auf jeden Fall top aus. Wir haben auch gefragt nach der Spielgröße, weil das ist verdammt viel Material, das dabei liegt. Ja, es wird eine große Schachtel werden, das heißt, preistechnisch sind wir hier bei 40 Euro aufwärts, ist also auch eine Ansage, passt aber zum Spiel, mir persönlich hat es sehr gut gefallen, ich denke, ich könnte es sehr oft zusammen mit Berner spielen und mich wundert es nicht, dass es beim Zweier bleibt, weil wenn das 2 Stunden dauert, dann wäre ja ein Dreier oder Vierer dementsprechend noch länger.
Ja, mir hat es auch gut gefallen Ich muss sagen, es hat sich gar nicht, obwohl wir tatsächlich 2 Stunden gespielt haben, ohne Erklärung, also die Erklärung noch obendrauf, hat sich es irgendwie nicht so lang angefühlt. Also das fand ich schon ziemlich positiv.
Ja, das ist ja immer ein positiver Aspekt, ne? Wenn man die Zeit nicht merkt.
Ja, nee, hat mir auch gut gefallen. Ist halt so ein schönes Aufbauspiel. Man sammelt da seine Rohstoffe und macht dann mit denen was. Nee, fand ich gut. Ist halt ein typisches Uwe Rosenberg-Spiel, aber mir hat es wirklich gut gefallen.
Euer Land kann uns schon mal unser Exemplar vorreservieren. Wir wollen eins haben, das steht fest. Ihr habt es euch, glaube ich, nur kurz angeguckt, ne?
Genau, ich habe es gesehen, dass es auslag und wir haben gerade schon wieder Rückkopplung, nur zur Vorwarnung.
Okay.
Also ich habe es halt auslegen sehen und ich fand es für ein Zweier schon richtig viel Material, also man kriegt wirklich viel geboten. Und ich fände es auch ein bisschen schade, dass wir es nicht spielen konnten. Also ein Tag länger wäre schon schön gewesen, aber naja, man kann immer nicht alles spielen, was man möchte. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf eine Partie. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Genau, das war Feuerland. Feuerland hat auch noch einen Tisch da gehabt, an den haben wir uns jetzt nicht gesetzt. Da wurde die Erweiterung von Terra Mystica vorgestellt. Es gibt, glaube ich, 4 neue Völker, unter anderem die Eis. Prinzessin oder
nee,
sowas.
Nee, ich glaube nicht, sondern es gibt. Ach.
Egal, also es gibt auf jeden Fall 4 neue Völker, alle verschiedene Eigenschaften wiederum. Es wird auch ein komplett neues Brett geben. Das heißt, es gibt auch eine komplett neue Landschaft und das ist alles miteinander kompatibel. Das heißt, alle Terra Mystica-Fans und werden sich das sicherlich zulegen wollen. Wer es noch nicht besitzt, sollte es gleich mit dem Basisspiel kaufen, weil ehrlich gesagt, Terra Mystica ist schon das Vielspieler. Highlight schlechthin, also seit Jahren. Das ist echt ein super gigantisches Spiel. Und damit wundern wir uns nicht, dass jetzt auch eine Erweiterung folgt. Ja, das war Feuerland. Direkt am Feuerlandstand war auch Lookout. Genau, ich gucke gerade, ob ich jetzt hier... Aber wir gucken erstmal, ob von Buchstaben her was anderes kommt. Hans im Glück hatten kein Proto da. Heidelberger hatten kein Brutto da. Da haben wir nur gesehen, die hatten Prätor ausliegen. Das hatten wir schon per Video in Essen aufgenommen, den Brutto. Jetzt ist es draußen, fertig. Ist ein sehr schönes Spiel, hat uns sehr gut gefallen, die Erklärung damals beim Brutto. Schaut es euch unbedingt mal an. Dann Hutter hatte nichts Neues als Brutto ausliegen und dann kommen wir schon zu L-Lookout.
Na, wobei, bei Hutter haben wir aber was gespielt.
Bei Hutter haben wir allerdings was gespielt. Ja, das stimmt. Ein fertiges Spiel und zwar, wie heißt es denn? Xalapa?
Xalapa.
Ja, um was ging's denn da, Mario?
Wie kann man das beschreiben? Der Autor ist, also der Autor ist dasselbe wie bei Uluru und Dimension, das, was heuer rauskam bei Kosmos. Also in die Richtung geht's, Denkspiel. Es liegen immer 5 Aufgabenkarten aus. Eine davon gibt ein generelles Muster vor und die 4 anderen sind dann dementsprechend mit 1 oder 2 Steinen zu erfüllen und dann hat man da sein eigenes Tableau. Und so eine Aufgabe ist dann zum Beispiel, decke mit 2 Steinen ein bestimmtes Symbol ab oder eine gelbe Linie oder eine Kreuzung von 2 Linien und so weiter. Das Ziel ist es quasi, alle diese Aufgaben zu erfüllen, denn wenn man eine nicht geschafft hat, gibt es -3 Punkte und dann am Ende dann nochmal Minuspunkte für die Anzahl der Steine. Also man versucht, die Aufgaben zu erfüllen, aber mit zu wenig möglich Steinen. Meine Güte, ist es schwer. Genau, und das geht dann über 7 oder 8 Runden, waren es, glaube ich. Wer dann die wenigsten Minuspunkte hat, der hat gewonnen. Ich habe das voriges Jahr auf Malle, eines der wenigen Spiele, die ich auf Malle gespielt habe, war Tatsache dieses eine, schon gespielt gehabt. Das hat mir da schon sehr gut gefallen. Ich mag solche Denkspiele mal ab und an zwischendurch und das war schon ziemlich gut. Und jetzt so in der fertigen Version ist nochmal zu sehen mit dem fertigen Plan auch, sah schon sehr gut aus. Also von mir klarer Daumen nach oben für Leute, die solche Denkspiele mögen, wie eben schon angedeutet vom selben Autor, also Uluru und Dimension und was es dann sonst noch so gibt. Genau.
Für Niki doch eh ein Blindkauf, die mag sowas doch auch total.
Ne, wir müssen uns noch auskaspern, ob es Xalapa oder der Menschen wird. weil im Endeffekt eins der Sorte würde eigentlich reichen. Aber es ist echt schwer, zwischen den Zweien zu unterscheiden. Weil beide haben so Vor- und Nachteile.
Das ist richtig, das ist richtig. Das eine hat 3D-Bälle und das andere hat Glassteine. Das ist dann
Obwohl, ja, ich glaube, ich tendiere innerlich schon mehr zu Dimension, weil ich das mit den Kugeln, mit den farbigen von der Haptik schon ein bisschen besser finde.
Genau, das haben wir bei Hoch und Friends und Hatter gespielt. Die hatten auch noch das andere Neuheit von ihnen da, ein abstraktes für... Azteca, genau heißt das. Das haben wir nicht gespielt, weil wir noch zu viert waren und wir dachten, wenn wir schon zu viert sind, sollten wir ein Vier-Personen-Spiel spielen. Aber das werden wir uns garantiert irgendwann mal demnächst auch nochmal zu Gemüte führen. Genau, das war dieser Stand. Das war jetzt gerade Lookout. Warte mal, PD steht hier, der war leider der Mac nicht da. Pegasus hatte keinen Prototyp vor Ort. Raki-Spiele war nicht vor Ort, obwohl er hier dran stand. Der Stand war leer. Redaktion Fantastik Schachverein, Schwerkraft Verlag waren Berner und ich heute Morgen, also am Sonntag waren wir da und haben ein längeres Interview mit dem Carsten Reuter geführt, was sehr interessant war. Er ist darauf eingegangen, warum er den Verlag gegründet hat. Er hat uns erzählt, wie es dazu kam, dass er und Spielworks zusammenarbeiten, was das Ziel des Verlags aktuell ist. Welche Spiele aktuell von ihm raus sind und wie viele Spiele in Essen rauskommen sollen. Ich sag mal nur 8 Stück, was ganz schön viel ist. Allerdings natürlich nicht ganz so schwer, weil er macht ja vor allem Lokalisierung. Das heißt, er kümmert sich darum, dass Spiele übersetzt werden, die Regeln angepasst werden, die Schachtel, die Karten angepasst werden. Die redaktionelle Arbeit machen ja die anderen Verlage. Das heißt, er pickt sich die Rosinen raus und macht dann die lokale Version für Deutsche. Da waren auch Crowdfunding-Spiele dabei, wie Tiny Epic Kingdoms, das dann jetzt in Deutsch rauskommt, und noch einige andere Sachen, ein sehr gemischtes Konzept. Waren einige Spiele dabei, die mich auch drastisch interessieren. Sollte man im Auge behalten, sollte man in Essen vorbeischauen und gegebenenfalls stellen wir einige Spiele schon vor Essen vor. Das werden wir nochmal gucken, ob wir das zeitlich schaffen. Aber auf jeden Fall, das Interview haben wir für euch aufgenommen. Was haben wir hier noch stehen? Smiling Monster Games sind wir mal kurz vorbei. Und ja, haben mit denen gesprochen, die planen zu Essen auch eine Neuheit, die dann rauskommen soll, und zwar wieder ein Zwei-Personen-Spiel, basierend wieder auf Karten, die man legt, und zwar sitzt man sich gegenüber, in die Mitte kommt ein Schiff und man setzt an dieses Schiff an, verschiedene Sachen, ich meine, er hatte erwähnt, Sirenen und Schätze, ne? Oder?
Genau, ja, man versucht im Prinzip ja die Mannschaft des Schiffes auf seine Seite zu ziehen, indem man halt zum Beispiel eine Sirene auf seine Seite auslegt und dann hüpft die gesamte Mannschaft ins Wasser und will natürlich zu dieser Sirene hüpfen, schwimmen, nicht hüpfen. Ja, und so macht man dann halt Punkte.
Sobald da 5 Karten liegen auf einer Seite, dann wird es gewertet. Sollte das nicht der Fall sein, wird es erst gewertet, wenn alle beide Seiten die Karten da dran gelegt haben. Und es gibt auch schlechte Karten, wenn man die dran legt, kann man aber Steine wiederum bewegen, die wiederum die Punkte beeinflussen. Das heißt, man kann wieder Punkte verschieben von einem Bootsteil aufs andere. Klingt nach einem typischen Zwei-Personen-Spiel, wo man gegenüber sitzt und versucht, die Mehrheiten an sich zu reißen. Sowas gab es schon mal von Cosmos oder auch von G&T, das ein oder andere.
Ja, wir müssen ja dazu sagen, wir haben es nicht gespielt.
Nee, wir haben es nicht gespielt. Wir haben
uns nur die Erklärung angehört und... ja, also es kann sein, dass das Spielgefühl dann doch anders ist, als jetzt nach der Erklärung erwartet.
Genau, wir haben es uns nur erklären lassen, da hatten sie es auch nicht. Aber das erwartet uns ein schönes Zwei-Personen-Spiel, wo man gegenüber sitzt mit Karten und Mehrheiten. Ja, das erwartet uns dann von Smiling Monster Games.
Außerdem, wichtig, er hat gesagt, es gibt wieder neue, wie viele Editionen. Yay!
Ja, es war ja ausverkauft zu Essen und in der Zwischenzeit, es werden jetzt wieder welche nachgedruckt. Wie viele habt ihr garantiert mitbekommen, hat Mario, glaube ich, ein Video gedreht in Essen und hatten wir auch mehrmals in unseren Podcasts erwähnt, ist ein Zwei-Personen-Kartenspiel mit nur wie viel Karten? Hallo, ist doch jemand anwesend? Mario?
Mario? Hallo?
Oh, doch noch da. Wie viele besteht aus? Wie viele Karten?
Ach, das war eine Frage. Ich dachte, kam gerade nicht an.
Aus wie vielen Karten besteht denn wie viele?
8, plus Anleitung.
Na, ähnlich. 4 Karten pro Spieler, was extrem wenig ist und dadurch ist der Preis auch relativ niedrig. Können wir nur wärmstens empfehlen. Genau, das war's, meine Monster Games. So, wen haben wir dann hier noch? Da waren die Spielautoren da. Einmal der Spielautor Johannes Sich mit seinem aktuellen Crowdfunding-Projekt. Da hatten wir schon mal ein Video aufgenommen. Der hat das Spiel dort wieder vorgestellt. Das werden wir uns dann irgendwann mal anschauen, wenn das Spiel produziert ist. Der Franz Josef Herbst war da, also der Franjus Verlag, und hatte sein aktuelles Crowdfunding, hat er zwei Exemplare da gehabt. Das war ja die Neuauflage vom Husarengolf, glaube ich, heißt das. So stand es zumindest am Tisch. Das ist das Spiel, was man zusammenspielt an einem Brett, und zwar während man steht. Jeder hat zwei Griffe in der Hand und man versucht, den Ball in eine Mulde zu bekommen, die einem gehört. Und das versucht man, indem man seine Hände und seinen Körper bewegt. Und das ist ziemlich sau anstrengend, wenn man das spielt. Und sieht total lustig aus. Und jeder, der es sieht, will es auch mitspielen. Das gab es damals bei Abacus in der weißen Reihe. Wir haben zum Glück auch ein Exemplar noch bekommen. Jetzt gibt es das aber nicht mehr. Und jeder, der es jetzt haben wollte, hat die Chance gehabt oder hat immer noch die Chance, jetzt die letzten paar Tage beim Start-Next-Projekt einzusteigen und das zu bestellen. Dafür gibt es das ohne Schachtel. Und es ist auch ein Ticken kleiner als das Original. Aber ansonsten ist es eigentlich noch exakt identisch.
Ja, ich kann einfach nur sagen, ein saugutes Spiel. Sehr lustig. Ich habe selten so gelacht bei einem Spiel.
Und man kriegt davon tatsächlich Muskelkater.
Das stimmt, ja.
Was noch anders ist, also wie gesagt, das Brett ist kleiner und die Farben sind nicht mehr vier Farben, sondern nur noch weiß und schwarz. Das heißt, man spielt es entweder zu zweit oder wenn man es zu viert spielt, kriegt jeder einen Griff und man spielt es im Team. Beim Original waren es vier verschiedene Farben, da konnte man es auch zu viert gegeneinander spielen. Und das sah dann wirklich sehr albern aus. Genau, am Franjus Verlag haben wir auch einen kleinen Tipp bekommen, was uns zu essen erwartet. Jetzt habe ich den Namen allerdings wieder vergessen. Dann muss ich mal kurz bei Board Game Geek gucken. Board Game Geek. Und zwar gibt es eine schöne Neuauflage von Alex Randolph. Und zwar, wie hieß das? Irgendwas mit Buffet. Aus den 90ern. Die heiße Schlacht am kalten Buffet ist es, glaube ich. Ich gucke gerade mal. Alex Randolph, genau. Die heiße Schlacht am kalten Buffet. 90er war gelogen. Das ist von 1974. Uralt. Ich kenne es gar nicht. Also ich habe zu der Zeit auch noch nicht gelebt. Und nachdem... Also ich habe die Berner Kuck gerade, ob sie es kennt.
Ich meine, ich habe das zu Hause.
Du hast es zu Hause?
Ja.
Das kann natürlich sein. Warte, ich zeig dir mal das Brett. So sieht das Brett aus.
Nee, die Edition nicht. Gab es da nochmal eine spätere Edition? Das sieht aber schon, das sieht schon so aus. Das sind so, ich glaube, ich habe Kenners.
Es gab zwei Editionen, hat mir der, ich habe ja mit ihm geschwätzt, hat mir
ich
der...
Ich habe eine von Ravensburger, meine ich.
Das ist die von Ravensburger, ja. Egal, also die heiße Schlacht am kalten Buffet kommt wieder raus. Jeden, der das Spiel nicht kennt, weil es ja schon so uralt ist, genauso wie jetzt zum Beispiel ich, der wird sich freuen. Das Spiel ist für, das alte war glaube ich für 2 bis 6, das neue wird 2 bis 7 Spieler sein, das heißt es können mehr Spieler spielen. Es ist ein eindeutiges Familienspiel. Es geht darum, eine Siegpunktkarte zu erlangen, die in der Mitte des, oder ein Siegpunktchip, die in der Mitte des Brettes liegt und man bewegt seine Figuren um dieses Brett herum und man würfelt. Und zwar mit drei Würfeln und man würfelt immer einzeln. Das heißt, man würfelt den ersten Würfel und kann jetzt überlegen, ob man das nach vorne geht. Oder man würfelt noch den zweiten Würfel mit, der zählt dann doppelt so viel. Oder den dritten Würfel, der zählt dann dreimal so viel. Also kriegt man viel, viel, viel schneller voran. Nachteil ist, diese drei Würfel dürfen in der Summe, wenn man sie gewürfelt hat, nicht größer als die Zahl 7 sein, sonst geht man gar nichts voran. Hat also einen Can-Stop-Mechanismus. Ne? Ich würfel zum Beispiel eine 3, dann könnte ich 3 Schritte gehen. Wenn ich jetzt mit dem zweiten Würfel aber noch eine 2 würfel, darf ich nochmal 4 Schritte gehen. Das macht was aus. Ne? Aber ich darf halt nicht zu hoch pokern, sonst gehe ich in der Runde gar nichts. Und sobald man über losgezogen ist, kriegt man diesen Siegpunktchip. Und wer am Ende die meisten Siegpunktchips hat, der gewinnt. Und das ist ein Kreis. Das heißt, man geht immer wieder reihum. Das ist aber noch nicht alles. Es kann nämlich dazu passieren, dass die Figuren sich stapeln. Stelle ich mich auf eine andere Figur drauf und der würfelt, dann darf ich entscheiden, ob er einen nächsten Würfel nimmt oder nicht, weil ich stehe auf ihn drauf, ich bin also der Chef. Und wenn wir dann gemeinsam über losziehen, weil er zieht mich ja mit, dann krieg ich den Chip und nicht er. Das ist relativ fies. Ja. Und das ist so ein kleines, lustiges Familien-Ärger- und Zockerspiel. Wie gesagt, in unserem Haushalt ist es noch nicht. Vielleicht bei Berner die uralte Edition. Müssten wir mal gucken. Das kommt auf jeden Fall wieder raus. Und damit gilt die uralte Regel. Ein altes Spiel, was längst vergriffen ist, wenn es gut war, erscheint es von neuem. Genau, das war Franjus. Haben wir kurz mit ihm geschwätzt. Der war aber auch nur einen Tag da. Dann war noch Spieleautor Thomas Weber, da waren wir gar nicht vor Ort. Keine Ahnung, was der vorgestellt hat in dem Fall. Habe ich nicht gesehen. Dann steht hier noch der Spieltrieb, der hatte aber nichts Neues da liegen. Spielworks haben wir natürlich vorbeigeguckt. Spielworks haben wir ein Interview geführt mit dem lieben Andreas
Da.
Odendahl. Das ist der Co-Autor von dem neuen Spielworks-Spiel, was in 2 Monaten erscheint, namens.
La Granja.
Ja, ich kann es nicht aussprechen. Ein sehr, sehr schönes Vielspielerspiel. Habt ihr das damals in Mallorca gespielt, Mario und Niki? Könnt ihr euch nicht daran erinnern?
Ich kann mich an alles erinnern, aber Spiele waren da nicht dabei.
Ist ein
Ich kann
sehr.
mich schon erinnern, aber ich habe es definitiv nicht gespielt und ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren.
Okay. Video gibt es online bei uns. Wir haben es ja schon mit dem Uli kurz vorgestellt. Wir haben es schon gespielt. Ich finde es ein super. Berner sagt nein, ich habe schon gespielt. Ja, der Andreas hat schon gespielt. Mir hat es sehr gut gefallen, weil es halt die Mechaniken von einigen Spielen übernimmt, die ich sehr mag. Es hat eine Mechanik von Ruhm für Rom. Es hat eine Mechanik von Burgen von Burgund, wenn man es so sieht. Es hat eine Mechanik von Luna. Und es hat noch ein paar neue Ideen. Und das verknüppelt das sehr, sehr schön. Und sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Es ist ziemlich gut austariert. Und der Proto hat mich schon voll und ganz überzeugt. Und das fertige Spiel, denke ich, wird mich auch überzeugen. Das war Spielworks. Die anderen Neuheiten, die Spielworks sonst rauskommt, die schauen wir uns in Mallorca an. Das heißt, Mario wird wieder von nichts wissen. Aber die bringt der Uli auf jeden Fall nach Mallorca mit. So, dann
Die
gucken
spiele ich mit dem Uli dann nachts, wenn er unter dem Punkrock dabei ist.
wir. Ja, du hast ja die Ehre, mit ihm in einem Zimmer zu sein. Punkrock und Zocken, richtig. Dann habe ich hier noch stehen Ulises Spiele, die hatten jetzt auch nichts Neues. What's Your Game? Wir haben mit Matthias haben wir zusammen gegessen und gequatscht. Die Spiele haben wir uns allerdings noch nicht angeguckt, denn die bringt er uns alle mit nach Mallorca. Das heißt, da haben wir genug Zeit, sie zu spielen. Und wenn er uns die Zeit nicht gibt, dann knebeln wir ihn dann poolfest und spielen es alleine. Da haben wir also kein Problem, uns die Neuheiten anzugucken. Auf jeden Fall kommt zu Essen ein großes Spiel raus, das steht fest. Und sie haben noch ein paar andere Sachen in der Pipe. Aber ob die dann zu Essen kommen oder erst nächstes Jahr, das stand, glaube ich, noch nicht fest. Und wir können es zumindest erwähnen, die Bern und ich haben uns auch was eingekauft. Wir waren am Stand, der steht doch hier auch irgendwo, beim Fantastikstand. Da hat der Andi jetzt mal nicht widerstehen können. Er hat es nämlich schon 3 Mal in der Hand gehabt auf verschiedenen Conventions. Und ich habe mir mal wieder ein Rollenspielbuch gekauft. Ich weiß zwar nicht, ob wir es wirklich spielen werden, aber ich kam nicht dran vorbei. Private Eye habe ich mir mal gegönnt. Das ist ein Sherlock Holmes Rollenspiel. Hat nur 16 Seiten Regeln. Das Grundregelwerk besteht nur aus 16 Seiten. Hat aber der ganze andere, hat noch ein Abenteuer drin und noch ganz viel Quelle zu Charakteren und zum damaligen London. Dadurch ist das Grundregelwerk dann doch so dick wie jedes Grundregelwerk, so 200 Seiten. Und wir haben noch den Spielleiterschirm mit Abenteuer dazu gekauft. Was man da macht, ist, einer leitet das Ganze und man kann es mit 3 bis 6 Leuten spielen. Die wiederum sind dann Sherlock Holmes, seine Gehilfen oder ähnliche Charaktere, zum Beispiel Polizisten, die dann versuchen, einen Mordfall und verschiedene Verbrechen zu lösen. Und das spielt man dann als Rollenspielsystem. Habe ich mir auf jeden Fall gegönnt, weil ich will es doch irgendwann mal ausprobieren. Das klingt nämlich sehr interessant. Und das waren im Prinzip alle Spiele, die
Nein, jetzt
vor Ort
hast du
waren.
doch
Nee?
Lookout vergessen.
Jetzt habe ich Lookout vergessen. Unglaublich, unglaublich. Was gab es denn am Lookout-Stand noch? Mario.
Losfjord. Also es wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es so letztendlich heißen wird. Aber tatsächlich, der Mario und ich, wir kannten es schon vom letzten Jahr her, ne? Da war es allerdings noch ein Zwei-Personen-Spiel. Jetzt kann man es mit bis zu fünf, glaube ich, spielen. Und ist auch wieder ein typischer Uwe Worker Placement-Spiel. Man hat 3 Rohstoffe, Fische als Haupteinnahmequelle, die man steigern kann, indem man zusätzliche Boote sich holt. Und Holz und Gold, die man über einen allgemein in der Mitte ausliegenden Plan mit vielen Aktionen dann noch dazu gewinnen kann.
Sogenannten Einsatzfelder für die Arbeiter, genau.
Richtig. Und auch mit der Aufstockung auf bis zu 5 Personen gefällt uns das Spiel immer noch sehr gut. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Ding, an dem kommen wir auch nicht vorbei, wenn es dann mal rauskommt.
Wer hat nochmal gewonnen? Ich habe sie
Genau,
nicht.
also der Witz an der Sache bei dem Einkommen ist halt, das ging jetzt vielleicht ein bisschen unter, wie das verteilt wird. Also ich steigere mein Einkommen, aber ich kriege. Wenn ich 10 kriege, heißt das nicht, dass die 10 in meinem Vorrat landen, sondern ich muss die halt noch verteilen. an verschiedene Stellen. Und da kommt dann letztendlich dann bestenfalls 5 im eigenen an. Plus von dem anderen vielleicht noch was. Also von daher, das hat er schon ganz nett gemacht. Ja.
Dazu haben wir übrigens auch ein Video aufgenommen. Das heißt, das könnt ihr euch komplett angucken. Da haben wir auch ziemlich alle Regeln erklärt, wie es für Uwe-Videos bei uns gängig ist. Das heißt, es ist ein längeres Video. Aber da werdet ihr komplett durchgeführt. Uwe erwähnt auch, das ist für ein Uwe-Rosenberg-Spiel zwar typisch, aber er sagt auch in dem Video, und ich kann es bestätigen, es wäre ein Uwe-Rosenberg-Light. Das heißt, es gibt nicht ganz so komplexe Systeme wie bei Agricola oder seinen sonstigen Sachen. Allein schon deswegen, da es nur 3 Rohstoffe gibt. Ne? Geld,
Fisch.
Holz. Und die kann man nicht umwandeln. Das heißt, das bleibt bei diesen Rohstoffen und die werden nicht irgendwie besser oder so. Wo Komplexität drin war, waren, glaube ich, die verschiedenen Gebäude, weil die waren nicht alle im Spiel. Ne? Also da waren doppelt so viel drin oder so. Oder 3-mal so viel. Glaube ich. Ja, irgend sowas. Und mir persönlich hat es auch sehr gut gefallen. Nicht nur, weil ich gewonnen habe, sondern weil es auch ein typisches Uwe ist. Aber ich glaube, das wäre das Uwe-Spiel, wenn jemand noch nie in Rosenberg gespielt hat, also ein komplexeres, dann sollte man damit anfangen, weil das eine sehr gute Einstiegsklasse ist.
Ja, also ich fand, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie lange wir gespielt haben, aber bestimmt nicht länger als, gefühlt würde ich sagen, so eine knappe Stunde, vielleicht einen Ticken mehr. Es war schon für 4 Personen, war das schon ziemlich kurz. Und es ging auch echt, also ich fand, gefühlt ging es total schnell. Und ja, war kurzweilig.
Ein Familienspieler wird wahrscheinlich mal länger überlegen, weil es liegen, glaube ich, schon mal so 9 Gebäude aus. Ne, ein Ticken mehr sogar, ne? Weil die C-Gebäude ja auch noch dann dazukommen.
9 plus 6 und die C-Gebäude, also die Siegpunktgebäude am Ende liegen dann noch aus.
Also für einen Vielspieler lächerlich, der guckt drauf, guckt, okay, die Rohstoffe habe ich, lohnt sich das nicht, dann vergesse ich es wieder. Aber für jemanden, der noch nie eins gespielt hat, der wird dann wahrscheinlich schon, wird die Partie dann länger dauern, weil der ein bisschen länger überlegen wird. Ja. Aber hat mich auch wirklich voll und ganz überzeugt. Ja, damit haben wir, glaube ich, alle Verlage vor Ort abgegrast. Schade, dass der ein und andere gefehlt hat. Ich hätte gern jetzt schon den neuen MacGerts gespielt, gebe ich ehrlich zu. Aber ansonsten war das wieder ein sehr lohnenswerter Event.
Was ist mit Kosmos?
Kosmos haben wir vergessen. Heidenei. Ja, du hast recht.
Ich weiß ja nicht, ob man es erwähnen darf. Ich dachte, vielleicht ist es hier ein Non-Disclosure Agreement, die wir hier unterzeichnen mussten.
Also davon weiß ich nichts, keine Ahnung. Also das war auf dem offiziellen Event zu sehen, also kann man auch darüber reden. Tatsächlich, Kosmos hat einen Prototypen da gehabt, den haben wir uns auch erklären lassen.
Ja. Und gespielt.
Tatsächlich. Der da hieß, warte, kommen wir drauf? Kingsport Festival, genau. Und am Namen hat man schon was gemerkt, der hieß Kingsport und auf der Schachtel war nicht nur Kosmos drauf, sondern auch der Verlag Stratlibri, genau. Und dann haben wir auch schnell nachgeguckt und haben festgestellt, während uns das Spiel erklärt wird, uns kommt das bekannt vor. Es gab da nämlich mal ein etwas ähnliches Spiel.
Kingsburg.
Genau. Kingsburg, was bei uns sehr gut ankommt. Ich glaube, das war bei uns eine knallharte 8 von 10 Punkten. Ein sehr, sehr gutes Würfelspiel. Und ich würde mal sagen, so 60-70% haben sie übernommen. Nämlich dieser ganze Würfeleinsatzmechanismus. Man würfelt 3 Würfel. Der die kleinste Summe hat, ist zuerst dran. Der die größte hat als letztes und man kann sie teilen oder zusammensetzen und es gibt sozusagen um das Brett rum, also 6, 12, 18, 18 Felder plus noch die 19, die man nur mit Spezialeffekt bekommen kann.
Es waren 9.
Es gibt 20 Felder, das X gibt es auch noch. Ja. Also von 1 bis 19 und noch das X. Und die Felder haben verschiedene Aktionen. Die kosten mich vor allem einen Rohstoff, in dem Fall ist es ein HP Lovecraft-Spiel. Das heißt, es kostet mich
geistige Gesundheit. Danke. Und die hatten wir alle relativ wenig.
Allerdings, genau. Und dafür bekommt man dann Verderben, Tod oder noch irgendwas Grausames auf jeden Fall.
Zerstörung, glaube ich.
Genau, wir spielen nämlich die Kultisten. Wir spielen diesmal nicht die gute Seite, sondern wir spielen die böse Seite und versuchen die Alten wieder in die Welt zu holen. Und und was Neues ist das Brett in der Mitte. Also das gab es bei Kingsburg nicht. Bei Kingsburg hat man ja so kleine Tableaus vor sich gehabt. Hier hat man ein Brett in der Mitte, da kann man sich ausbreiten. Und zwar darf man jede Runde nur ein Feld bebauen und von dem Feld gibt es wiederum Pfeile, die zu anderen Feldern führen. Ja, was war sonst noch neu? Es gibt Karten, das gab es bei Kingsburg auch. Ich muss in verschiedenen Runden gegen eine Gruppe kämpfen, allerdings kämpfen wir diesmal nicht zusammen gegen die Gruppe und der am meisten dazu beisteuert, kriegt was, sondern jeder kämpft alleine dagegen und versucht es nicht, versucht sie zu besiegen oder zumindest abzuhalten, dass man nicht das Übel abkriegt. Und da gibt es vier Kämpfe. Und es gibt auch Szenariokarten, die einer am Anfang aufgedeckt wird, sodass jede Partie anders ist. Sind also ein paar Glückselemente auf jeden Fall enthalten durch die Würfel und die Karten, aber auch ein paar thematische Elemente. Ja, und gespielt haben wir ungefähr eine Stunde am Anfang.
Ein Ticken länger, würde ich sagen.
Anderthalb hätte ich jetzt gesagt, ja.
Hätte ich auch gesagt.
Zu dritt, ne? Also eine Dreierpartie haben wir gespielt.
Naja gut, wir haben natürlich auch immer mal zwischendrin nochmal Regelfragen gehabt und also ich denke, wenn man das Spiel gut kann, wird man schon in der Stunde schaffen, aber erste Partie dauert schon länger.
Wie fand es denn der Mario?
Also mir gefällt der Kingsburg auch ziemlich gut, wegen dem Würfeleinsatzmechanismus. Jetzt gibt es halt hier ein bisschen drumherum, also was du ja schon meintest mit mit dem Plan, dass man sich ausbreitet, plus die Zauberspruchkarten, die das quasi dann das Ganze ein bisschen verbessern oder einfacher machen. Also mir hat es auch wieder gut gefallen. Mich hat allerdings der Plan tatsächlich ein bisschen gestört. Wobei das natürlich noch ein Prototyp jetzt war, muss man dann mal sehen, wie es dann im finalen Produkt gelöst ist, weil es war für mich zumindest ein bisschen unübersichtlich. Also ich mag generell nicht so Spiele, wo ich in 3 Kilometer Entfernung gefühlt Sachen erkennen muss. Aber ich denke mal, das werden sie noch lösen. Also ist, wie gesagt, wer wegen Kingsburg gefällt, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Hat halt ein paar nette Zusatzelemente, plus eine thematische Einbettung, die mal ein bisschen anders ist. Also anders für das Spiel, beziehungsweise Kosmos generell. Von daher kann man sich dann, wenn ich nehme mal ein Essen, wird es rauskommen, kann man sich bei Kosmos dann mal anschauen, ja.
Ja, mir hat es auch gut gefallen. Ich fand, ja, der Würfelmechanismus, den fand ich ja in Kingsburg schon gut, von daher fand ich den hier auch wieder gut. Fand aber auch, ja, ich gebe Mario recht, das Brett ist ein bisschen unübersichtlich, aber ansonsten fand ich das schon nett, mit seine Steine da zu platzieren und dann zu gucken, okay, ich kann halt nicht beliebig auf das Brett setzen, sondern ich muss halt diesen Verbindungen da folgen und habe ich meinen Stein sozusagen nicht auf die Zwischenverbindung gesetzt, dann komme ich halt gar nicht erst zu diesen großen Siegpunktfeldern dann hin. Also ich muss mich halt schon versuchen, ein bisschen auszubreiten. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ich fand das Spiel wirklich, wirklich schön. Die Thematik ist für Kosmos allerdings ein bisschen ungewöhnlich, gebe ich zu. Aber nichtsdestotrotz hat mir das Spiel gut gefallen.
So komplett ungewöhnlich ist es für Kosmos nicht. Sie haben schon mal der Hexer von Salem rausgebracht, was auch eine H.P. Lovecraft basierendes Spiel ist mit dunklem Thema. Aber sie machen das nicht allzu oft, das gebe ich zu. Ja, der Hexer von Salem ist H.P. Lovecraft basierend, nicht von ihm, aber in seiner Welt, soweit ich weiß. Angehaucht von H.P. Lovecraft.
Wolfgang Holbein.
Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube nicht, dass das. Bist du da ganz sicher, dass das von Han?
Ja, dazu gibt es auch ein Rollenspielsystem, der Hexer von Salem, was auch in der Cthulhu rauskommt. Und soweit ich weiß, verweist Wolfgang Holbein darauf, dass ihm der. Egal. Aber
Da geht es auf jeden Fall auch um die großen Alten. Also das ist
genau, da geht es auch um
genau.
die großen Alten, richtig. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, genau. Im Verhältnis zu Kingsburg, also erstmal, H.P. Lovecraft-Spiel kommt an uns sowieso nicht vorbei, müssen wir unbedingt haben. Die Zeichnungen waren traumhaft. Also wenn man die äußeren Felder betrachtet hat, die waren wirklich sehr gut getroffen, die großen Alten. Die sahen richtig schön aus, richtig gruselig. Hat mir sehr gut gefallen. Das mit dem Brett, ja, sind wir, glaube ich, alle ein bisschen der Meinung. Da muss man mal gucken, wie das fertige Spiel wird. So wie jetzt das im Proto war, war das nicht so ideal. Mal gucken, wie sie das fertig machen. Schöner wäre es, wenn nicht ganz so viel Text da steht, sondern etwas mehr Symbole. Gibt es auch gerade im Spielbox-Forum, habe ich hier gerade eben gesehen, eine Diskussion. Hat ein Film40er gefragt, ob er langsam zu alt ist, die Kartentexte zu lesen. Die Schriften wären alle so schön klein. Also, das ist auch immer so ein Thema bei der Zielgruppe. Können die da noch so kleine Sachen lesen? Aber ansonsten hat mir das auch sehr gut gefallen. Ich würde sagen, Kingsburg, stellt euch vor, Kingsburg ist eher das Familienspiel und das jetzt hier eher ist Kingsburg Extended mit etwas deutlich mehr komplexeren Regeln. Und mit einer ganz anderen Thematik, nämlich einer Grusel-Horror-Thematik, in der Hinsicht so Fans von Arkham Horror etc. werden da sicherlich zugreifen und werden garantiert auch nicht enttäuscht sein. Ja, das war Kosmos. Die hatten einen Prototypen da. Das waren aber jetzt alle Spiele, die wir da vor Ort gesehen haben, oder? Und gehört haben.
Ich glaube schon.
Richtig?
Denke doch, ja.
Gut.
Also die Spiele, die wir gestern, also am Samstag gespielt haben, haben wir alle erwähnt.
Sehr gut, sehr gut. Nicht, dass wir da irgendwas vergessen hätten. Genau, das waren unsere Eindrücke von Herne. Das waren sozusagen die ersten Prototypen, die wir gespielt haben, die für Essen dann interessant werden. Die nächsten Prototypen, die wir dann spielen, ist sicherlich auf dem Heidelberger Brook-Event, werden wir sehr viele Sachen drehen und spielen. Und natürlich auf unserem Mallorca-Event werden wir sehr viele Sachen spielen, drehen und auch mit dem Podcast sowohl hinterlegen bei beiden. Und zwischendurch kommen wir vielleicht nochmal in die Gunst, den einen oder anderen Proto schon mal anzugucken oder das Handmuster. Und ja, bis dahin sagen wir Tschüss und wünschen euch viel Spaß weiterhin beim Spielen. Das waren der Andi.
Berner,
Niki
Und Mario.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.